HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Für schwerstkranke Menschen, die auf ein Organ warten, ist eine Spende oft lebensrettend. In Deutschland hoffen derzeit tausende Menschen auf ein Spenderorgan, auch bei uns in Hessen. In Hessen stehen über 600 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste. Wie es in unserem Bundesland um die Organspende steht, darüber hat der hessische Gesundheitsminister in Wiesbaden informiert. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke berichtet.
Fast 9 Jahre, so lange musste Steffen Lehmann warten, bis er eine neue Niere bekommen hat. Im September 2022 war es für ihn endlich soweit.
Ich war tatsächlich hier im Haus bei der Dialyse. Und dann kam eine Oberärztin zu mir und sagt, wir haben ein Organ für Sie. Das war also ein außergewöhnlicher Moment.
Bis zu diesem Zeitpunkt musste der 62-Jährige mit körperlichen Einschränkungen leben, war nicht mehr so leistungsfähig. 3-mal in der Woche ging es für ihn in die Uniklinik Frankfurt zur Dialyse. Nach der Transplantation beginnt für ihn ein völlig neuer Lebensabschnitt, fast ohne Einschränkungen. Nur in die Uniklinik muss er auch weiterhin regelmäßig. Sein behandelnder Arzt, Professor Timotheus Speer, ist sehr zufrieden mit den Blutwerten und dem Ultraschall.
Er sieht aber sehr schön aus. Normal groß, kein Harnstau. Völlig unauffällig, sehr, sehr schönes Organ, Herr Lehmann.
Im vergangenen Jahr wurden 51 Hessinnen und Hessen zu Lebensrettern, weil sie sich dafür entschieden hatten, ihre Organe nach dem Tod zu spenden. Eine wichtige Entscheidung und eine solidarische Entscheidung, sagt Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen, der selbst seit 20 Jahren einen Organspendeausweis besitzt.
Es ist in jedem Fall richtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, so schwer das auch fallen mag. Niemand fällt es leicht, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen, aber es ist einfach grundlegend, hier eine Entscheidung zu treffen. Möchte ich Organe spenden oder möchte ich das nicht? Man entlasse damit übrigens, und das ist auch wesentlich, auch die Angehörigen, die sonst stellvertretend entscheiden müssen.
Gesundheitsminister Klose hält eine Widerspruchslösung für sinnvoll. Damit wäre jeder automatisch Organspender, der nicht widerspricht. In Deutschland gilt dagegen die aktive Zustimmung, zum Beispiel durch einen Organspendeausweis. Den haben aber nicht einmal die Hälfte aller Deutschen. Das sei ein wesentlicher Grund, warum Spenden häufig nicht durchgeführt werden könnten, sagt Klose. Das bestätigt auch Anna Barreros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Die Zahlen von 2022 zeigen, dass es immer weniger Spendenwillige gibt.
Weiterer Punkt, der letztes Jahr auffällig war, war tatsächlich, dass bei 14 potenziellen Spendern keine Angehörigen zu eruieren waren. Und Sie wissen, nach dem deutschen Gesetz braucht man eine Zustimmung.
14 Menschen in Hessen, die womöglich hätten Leben retten können, wenn sie einen Organspendeausweis gehabt hätten.
Organspender gesucht, nach wie vor auch bei uns in Hessen. Unsere Reporterin in Wiesbaden, Ariane Focke, hat darüber berichtet. Und wir bleiben beim Thema Gesundheit und schauen nach Steinbach im Hochtaunuskreis. Dort ist ein Logistikzentrum für Medikamente eingeweiht worden. Das Projekt ist von dem Apothekenverbund Ihre Apotheke geplant und durchgeführt worden. Damit will die Apotheke sowohl regional als auch deutschlandweit Arzneimittel verfügbar machen und so auch dem Medikamentenmangel begegnen. Wirtschaftsreporterin Gabi Beck.
Es ist das größte Gebäude im Steinbacher Gewerbegebiet. Noch ist nicht alles ganz fertig geworden für die heutige Einweihung. Schotter zum Beispiel in der Tiefgarage und der Aufzug ist auch noch nicht abgenommen. Aber eines funktioniert schon sicher und das ist das vollautomatische Hochregallager.
Da sehen Sie das kleine Shuttle, was aus unserem Hochregallager fährt und jetzt die erste Kiste aussteuert. Im Hochregallager haben wir Platz für knapp 60.000 Boxen, die befüllt sind mit den Arzneimitteln, auch mit unterschiedlichen Arzneimitteln teilweise, die dann vorgefahren werden und aus diesen Kisten wird dann kommissioniert.
Auf langen Rollbändern laufen blaue Kisten aus dem Inneren des Regals wie von Geisterhand gesteuert. Marcel Osterroth ist Projektleiter des riesigen Pharmalagers auf 10.000 Quadratmetern Fläche.
Wir haben mehrere Lagerorte, die unterschiedlich angesteuert werden, je nachdem, ob die Arzneimittel sehr, sehr häufig verwendet werden oder eben nicht ganz so oft. Da haben wir sehr kurze Auslagerungszeiten.
Geht ein Auftrag ein, dauert es genau 5 Minuten, um das richtige Medikament aus dem Lager zu fischen. Schon am gleichen Tag der Bestellung will Apotheker Marc Schrott die georderten Medikamente im Taunus ausliefern, in einem Umkreis von 100 Kilometern.
Früher war es so, dass der Apotheker eine klassische Winterbevorratung gemacht hat. Er hat sie gekauft, er hat das Lager bezahlt, er hat den Unterhalt dafür bezahlt, er hat die Medikamente vorbezahlt, aber er hatte schon für die nächste Saison die wichtigsten Sachen an Lager.
Apotheker Schrott will damit Medikamentenengpässen begegnen. Außerdem plant er einen Online-Handel, den er Prime Apotheke genannt hat. Bestellen kann jeder per App, auch aus ganz Deutschland. Geliefert wird dann sowohl an Apotheken, Kliniken und Ärzte als auch an private Kunden.
Wir haben eine überalternde Gesellschaft und hier ist es mir ganz wichtig, dass Menschen in Zukunft mit dem E-Rezept nicht irgendwie abwandern in Versandhandel oder in Ketten Doc Morris, die dann irgendwie das Ganze triggern wollen. Nein, ich will, dass sie bei uns lokal in der Apotheke bestellen können. Ich will, dass sie aber auch zu uns kommen können, wenn sie ein Problem haben.
Für Schrott ein Herzensprojekt. Wie teuer es war, darüber will er nicht reden. Nur so viel, die Finanzierung sei schwierig gewesen wegen der zuletzt gestiegenen Zinsen. Und er wünscht sich von den Krankenkassen einen Inflationsausgleich. Aber trotzdem, am Ende seiner Pläne ist er noch nicht. Er plant einen Gesundheitscampus. Da könnte er dann selbst Generika herstellen, also Nachahmerpräparate wie Antibiotika, Hustensaft oder Schmerzmittel.
In Steinbach im Hochtaunuskreis wurde ein Apothekenversandzentrum vorgestellt. Reporterin Gabi Beck hat uns einen Einblick verschafft, um was es bei diesem Projekt genau geht. Jetzt wird's technisch. Künstliche Intelligenz, KI, ist längst mehr als nur ein Schlagwort. In unserem Leben nimmt sie immer mehr Raum ein. Das merken auch die Lehrkräfte an den Schulen. Denken wir nur an das neue Tool ChatGPT, mit dem sich schnell Texte zu allen möglichen Themen schreiben lassen. Umso wichtiger ist es, sich da heutzutage weiterzubilden. Über 100 Lehrer und Lehrerinnen haben sich diesem Thema auf dem HR-Medientag gestellt, zum ersten Mal seit Corona wieder in Präsenz. Frankfurt-Reporterin Jutta Nieswand berichtet.
An runden Tischen sitzen die Lehrer und Lehrerinnen im Restaurant des Hessischen Rundfunks. Sie sind schon alle gespannt, was sie erwartet, wie Cordula Grieshaber, Grundschullehrerin an der Ludwig-Richter-Schule in Frankfurt. Sie erhofft sich Inspirationen vom HR-Medientag, vor allem in Sachen künstliche Intelligenz.
Da möchte ich einfach mal ein bisschen mehr wissen. Ich habe in der Zeit schon relativ viel gelesen, aber ich dachte mir, vielleicht mache ich auch den Workshop. Deswegen habe ich auch meinen Laptop mitgebracht und ich will ja doch mal ein bisschen weiterkommen, ne? Und auch was Neues wissen. Ich denke mir, jetzt in der Grundschule wird nicht künstliche Intelligenz eingesetzt, aber ich denke mir, es ist wichtig, darüber gut Bescheid zu wissen. Ne?
Diese Ansicht ist auch der hessische Kultusminister Alexander Lorz, der extra zum HR-Medientag angereist ist, um die Lehrer und Lehrerinnen vor Ort zu begrüßen. Er hält es für wichtig, die neuen digitalen Medien und Techniken in Schulen vernünftig zu integrieren, wie beispielsweise ChatGPT. Und darüber bräuchten die Lehrkräfte Informationen.
Ich denke, man muss zunächst mal die Scheu einfach vor dieser Technik verlieren. Also man muss eben wissen, klar, wie man es anwendet, aber auch was dahinter steht, wie das funktioniert. Wie ChatGPT eigentlich zu seinen Texten kommt, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Weil nur dann kann man natürlich auch Schülerinnen und Schüler das unterschiedlich ausprobieren lassen und ihnen eben zeigen, was das kann und umgekehrt auch, woran es scheitert.
Nicht umsonst dreht sich der Impulsvortrag des HR-Medientages genau darum. Unter dem Titel ChatGPT und Co. Alles, was Sie über KI wissen wollten, möchte Digitalredakteur Jan Eggers Lehrer und Lehrerinnen aufklären, damit sie souverän mit dieser Technik umgehen können. Schließlich handele es sich nur um eine Maschine, die vorhersagen kann, was Menschen schreiben würden, so Eggers. Und das so gut, dass menschliche Arbeit an vielen Stellen ersetzt werden kann. Seine Botschaft an die Lehrer?
Ich kann Ihnen hoffentlich mitgeben, dass Sie mal so einen Eindruck kriegen, was damit wirklich alles schon möglich ist. Was diese Maschine an Texten produzieren kann und wie natürlich Schüler, die ja da sehr kreativ sind, das auch einsetzen können. Und auch vielleicht, wie sie selber was für ihre Arbeit draus ziehen. Und vor allem aber, dass da der Geist aus der Flasche ist. Das geht nicht wieder weg, bloß weil man das doof findet. ChatGPT ist eine Technologie, die unsere Gesellschaft doch auch sehr beeinflussen wird.
Letztlich heiße das auch für die Lehrer, so Jan Eggers, dass sie umdenken müssen. Wenn es möglich ist, mit ChatGPT auf Knopfdruck einen Text zu einem Thema schreiben zu lassen. Grundsätzlich scheinen die Lehrer und Lehrerinnen aber dafür schon offen.
Ich möchte das Programm ChatGPT kennenlernen. Die Stärken und die Schwächen, die Grenzen des Programms. Wo kann ich es vielleicht gewinnbringend im Unterricht einsetzen? Wie kann ich meine Schüler dahingehend beraten? Wir müssen mit KI umgehen, lernen und das ist für mich jetzt erstmal ein Impuls.
Wir benötigen als Lehrkräfte, als Pädagogen das Wissen, um auch die Prüfungsformen anzupassen, dass Hausarbeiten oder schriftliche Prüfungen in Zukunft schwieriger sind zu korrigieren. Es wird mehr auf mündliche Prüfungsformen auch in Zukunft hinauslaufen müssen.
Über den HR-Medientag hat Reporterin Jutta Nieswand berichtet. 18. Mai 1848, da hat sich in der Paulskirche das erste gesamtdeutsche Parlament versammelt und damit den Grundstein gelegt für unsere Demokratie heute. Das feiert die Stadt Frankfurt mit einem großen viertägigen Bürgerfest und einer Lichtshow auf dem Main. Rund um das 175-jährige Jubiläum gibt es unzählige Veranstaltungen, Ausstellungen, Events und Führungen. HR-Info-Kulturreporter Jan Tussing.
1848 war hier richtig was los.
Susanne Gesser leitet das Stadtlabor im Historischen Museum in Frankfurt. Zum 175-jährigen Jubiläum der Frankfurter Paulskirche lässt sie das deutsche Revolutionsjahr so richtig aufleben.
Das Stadtlabor hat eine Ausstellung erarbeitet mit Personen aus der Stadtgesellschaft zum Thema Demokratie vom Versprechen der Gleichheit.
In Frankfurt gingen 1848 die Massen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es war die Initialzündung einer Freiheits- und Gleichheitsbewegung. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte sind sich die Menschen ihrer Rechte bewusst. Das Historische Museum in Frankfurt gibt in gleich mehreren Ausstellungen einen Überblick, wie sehr uns die damalige Revolution noch heute beschäftigt, sagt Kuratorin Dorothee Linnemann.
Neben der Stadtlaborausstellung Demokratie eröffnen wir auch eine Thementour zur Demokratiegeschichte. Die wird in der Dauerausstellung an 30 Objekten Frankfurter Demokratiegeschichten erzählen, die einen Schwerpunkt auf 1848 haben, aber auch weitere Freiheitsbewegungen und auch Brüche, aber auch Kontinuitäten bis heute aufzeigen.
Die Veranstaltungen rund um das Jubiläum der Paulskirche sind nichts weniger als gigantisch. Der 18. Mai ist Auftakt für ein großes Fest der Demokratie mit mehreren Bühnen in der Frankfurter Innenstadt, hunderten Veranstaltungen und einem großen Feuerwerk. Aber schon im Vorfeld der viertägigen Feierlichkeiten eröffnen Dutzende Ausstellungen überall in Hessen, die sich mit der demokratischen Revolution von 1848 beschäftigen. Im Schloss Philippsruhe in Hanau zum Beispiel wird die Geschichte der Paulskirche in 11 großen Bildern mit Playmobil-Figuren erzählt. Studierende der TU Darmstadt haben einen interaktiven Parcours geschaffen, der Erinnerungsorte aufzählt, an denen Menschen für Meinungsfreiheit in Hessen gekämpft haben. Für das 175-jährige Jubiläum finden zudem unzählige Theaterstücke und Konzerte statt. Und die Frankfurter Goethe-Universität widmet sich in einer Vortragsreihe der Paulskirche als ein Ort, der vom Streben nach Demokratie erzählt. Krönender Abschluss wird hier eine Podiumsdiskussion mit Architekten und Vertretern der Stadt zum geplanten Umbau der Paulskirche sein.
175 Jahre Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Reporter Jan Tussing hat uns einen Überblick zu den Events rund um dieses Jubiläum gegeben. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.